Wir wollen einsteigen in unser Thema Emerging Church, so ist mir der Auftrag erteilt worden hier, neues Leben für Gemeinden, Fragezeichen. Vor einigen Tagen war es, da brach der Kanadier Jordan Aksani zu einer ganz tollen Weltreise auf, so kurz vor Weihnachten, New York, Mailand, Prag, Neu-Delhi. Der gute Mann, der hatte schon im Frühling sich die beiden Tickets gekauft, also gebucht und bezahlt, auf seinen eigenen Namen und den Namen seiner Freundin Elizabeth Gallagher. Aber einige Wochen vor Reiseantritt passierte die Katastrophe, da hat die Dame ihn schlichtweg verlassen und auf seinem Ticket sitzen lassen. Nun, so ganz allein wollte der Jordan Aksani auch nicht reisen. Und Sie wissen ja, ein Flugticket ist nicht einfach übertragbar. Das kostet dann immer Unsummen und bei so einem Weltreiseticket dann erst recht. Also machte er eine Ausschreibung im Internet, verschenke Ticket für Weltreise. Einzige Bedingung, die Dame muss den gleichen Namen haben wie meine Verflossene, also Elizabeth Gallagher. Und Sie werden staunen, es meldeten sich tatsächlich 18 Kanadierinnen mit dem Namen Elizabeth Gallagher. Einige Frauen versuchten wohl sogar eine Namensänderung in der Kürze hinzubekommen, das hat nicht mehr geklappt. Und eine von diesen 18 Elizabeth Gallaghers durfte dann mit ihm auf Reisen gehen. Hauptsache, der Name stimmt. Er hat dann noch gegenüber der Presse gesagt, das sei natürlich rein platonisch, wenn jetzt da die andere Frau mit ihm käme. Die Hotelkette Marriott hat schnell reagiert und den beiden für alle Reiseziele getrennte Hotelzimmer gesponsert. Die haben sie also auch noch werbetechnisch drangehängt. Und nun ist der gute Jordan Aksani mit dieser anderen Elizabeth Gallagher inzwischen unterwegs. Ein und derselbe Name, aber zwei völlig verschiedene Personen. Und kein Ticketkontrolleur in New-Delhi, Prag oder Mailand kann mehr unterscheiden, wer die eigentliche Elizabeth Gallagher war und wer die andere oder die neue ist. Und das wäre nun philosophisch eine interessante Frage. Wer ist die wahre Elizabeth Gallagher? Und es ist für mich auch eine interessante Vorstellung, wenn die beiden Elizabeth Gallaghers sich mal begegnen würden. Bei der Frage, die uns heute zusammenführt, heute Abend, und deshalb erzähle ich das, geht es auch um Identität. Was ist die wahre Gemeinde? Wer ist es nun wirklich? Was macht die Identität der Gemeinde Jesu Christi aus? Wer ist es wirklich? Worin liegt ihre wirkliche Bestimmung? Und was macht die Gemeinde Jesu unterscheidbar, etwa gegenüber der Welt? Nicht überall, wo Gemeinde draufsteht, das wissen wir ja, ist auch Gemeinde drin. Die Frage ist, was ist Gemeinde wirklich? Und was ist ihr Auftrag? Seit einigen Jahren breitet sich auch bei uns nun eine Vorstellung, eine Sicht von Gemeinde aus, die genau diesen Anspruch vertritt. Die sagt, wir wollen die Identität, wir wollen das Selbstverständnis von Gemeinde neu bestimmen. Und sie verbinden diesen Ansatz mit einer Diagnose. Sie sagen, die Gemeinde Jesu, natürlich von Ausnahmen abgesehen, aber in weiten Teilen hat ihr eigentliches Wesen, ihren eigentlichen Auftrag vergessen, verzerrt. Die Gemeinde dreht sich weitgehend nur um sich selbst und ist dabei müde und wirkungslos geworden. Wir, so sagt diese Bewegung, so sagt diese neue Sicht von Gemeinde, wollen die Gemeinde zu ihrer wahren Bestimmung zurückführen. Neues Leben für Gemeinden. Und wenn wir das wollen, wenn wir die Gemeinde zu ihrer wahren Bestimmung führen wollen, dann müssen wir sie ganz neu in die Zeit hineinstellen. Und dann muss die Gemeinde sich noch viel mehr auf ihr geistiges Umfeld und auf ihr gesellschaftliches Umfeld einlassen, als sie das bisher getan hat. Sie muss noch viel weiter in die Welt hineingehen. Die Bewegung, die diese Sichtweise vertritt, hat das Ziel, viele bestehende Gemeinden zu erreichen und zu verändern und ihnen, so wie man das selbst sich vorstellt, neues Leben zu vermitteln. Und dazu haben sie ein weites Feld an Literatur veröffentlicht, sie führen Konferenzen durch, sie betreiben auch teilweise eine intensive theologische Ausbildung, um dieses Gedankengut zu multiplizieren. Und diese Sichtweise, die ich Ihnen eben vorgestellt habe, tritt unter dem Begriff Emerging Church auf. Ganz eng verwandt damit sind weitere Stichwörter, die Sie vielleicht auch schon gehört haben, wie missionale Theologie, also nicht missionarische Theologie, sondern missionale Theologie oder Transformationskonzept. Wichtige Impulse für diese Bewegung kamen aus den USA, aber auch in Deutschland hat sich in den letzten 2 Jahrzehnten eine emergente Szene herausgebildet. Das Schwierige ist, dass uns diese Szene nicht als ein einheitliches Konzept entgegentritt. Und das macht es etwas kompliziert auf die Dauer, sich mit dieser Szene zu beschäftigen. Das heißt, nicht jeder, der im weitesten Sinne zu dieser Plattform dazugehört, vertritt an allen Punkten die gleiche Position. Das muss man immer differenzierend dazu sagen. Es kann immer leicht passieren, dass jemand sagt, nein, an der Stelle stimmt das nicht. Ich bin an diesem einen Punkt anderer Meinung als der und der. Man versteht sich als eine Plattform, auch als eine große Diskussionsplattform. Aber man will auch gemeinsam hineinwirken in die Gemeinden. Und es lassen sich doch trotz aller Vielfalt und Kompliziertheit, bestimmte Tendenzen herauskristallisieren, bestimmte Koordinaten bestimmen, die das Wesen dieser Bewegung fair beschreiben. Jede Gemeinde, jeder Christ ist herausgefordert, zu klären, wie sollen wir uns dazu stellen. Denn Dinge, zu denen wir uns nicht bewusst stellen, beeinflussen uns über kurz oder lang, ohne dass wir es merken. Jede Gemeindeleitung, jeder Mitarbeiter, aber auch jeder einzelne Christ hat die Frage, der sich stellen muss, was ist das? Kommt hier neues Leben in Gemeinden? Sollen wir das reinlassen? Sollen wir uns dafür öffnen? Wie sollen wir uns dazu stellen? Und mein Vortrag heute Abend will den Versuch machen, einige Schneisen durch dieses weite Feld zu schlagen und eine Hilfestellung zu leisten zu einer Beurteilung dieser Bewegung und dieser Sichtweise im Licht der Bibel. Was ist Emerging Church? Woher kommt eigentlich der Begriff? Der Begriff begegnet auch etwa in der Naturwissenschaft oder auch in der Sozialforschung. Was sind emergente Systeme? Emergente Systeme sind komplexe Organismen, die sich dann positiv entwickeln, wenn sie miteinander auf ihre Umwelt reagieren. Also komplexe Organismen reagieren miteinander auf die Einflüsse aus der Umwelt. Es entsteht so eine Art Dialog. Dabei passen sie sich veränderten Bedingungen an. Und für diesen Prozess gibt es keine normativen Vorgaben. Es gibt also keine feste inhaltliche Bestimmung, in welchem Rahmen dieser Prozess verläuft, zu welchen Ergebnissen er führt, sondern man spricht von einer radikalen Offenheit. Es ist also, es wird mit einer Entwicklung gerechnet, die keine letztgültigen Normen duldet, die keine absoluten Vorgaben duldet, sondern es geht um ein Reagieren mit bestimmten Einflüssen, die von außen dazukommen, und in dieser gemeinsamen Reaktion entsteht etwas Neues. Und emergent, emerging heißt heraufkommend, neu entstehend. Und in diesem Sinne versteht sich die Emerging Church als etwas neu heraufkommend, neu entstehendes, das reagiert im Zusammenspiel mit dem geistigen Umfeld, mit dem gesellschaftlichen Umfeld und hier insbesondere mit dem, was wir als Postmoderne bezeichnen, was ja unser Denken in unserer Gesellschaft weitgehend bestimmt, also der totale Relativismus, es kann keine Wahrheit geben, die Menschen lassen sich nicht mehr faszinieren von festen Systemen, von klaren inhaltlichen Lehren, sondern es geht vor allem darum, etwas zu erleben, Spiritualität zu erleben, sich gegenseitig Geschichten zu erzählen und darin neue Horizonte für sich zu erschließen. Also Emerging Church ist etwas, was bewusst auf diesen offenen Prozess setzt, und wir werden gleich noch sehen, welche Konsequenzen das hat. Und diese Bewegung setzt an unter anderem bei einer Diagnose. Und ich möchte mich auf einen Aspekt dieser Diagnose heute Abend konzentrieren, den ein Vordenker der Emerging Church in Deutschland so formuliert hat. Er fordert eine nachhaltige Veränderung des Kurses der Evangelikalen. Also die emergente Bewegung versteht sich als eine Bewegung, die eigentlich aus der evangelikalen Bewegung hervorgeht, aber sich nur noch bedingt ihr zugeordnet fühlt und eine radikale Kritik auch an dieser evangelikalen Bewegung zugleich darstellt. Also Einerseits verstehen sie sich als Evangelikale, andererseits wollen sie mit bestimmten evangelikalen Grundüberzeugungen brechen. Das werden wir im Laufe des Abends noch sehen. Und die Diagnose lautet folgendermaßen. Wir dürfen in Zukunft nicht mehr damit rechnen, dass die entscheidenden geistlichen Impulse durch die Verkündigung der biblischen Wahrheit geschehen. Das ist ein grundlegender Irrtum. Wir haben immer zu viel von der Wirkung und der Wichtigkeit der Verkündigung gehalten. Derjenige, der diese Diagnose für viele andere so formuliert hat, ist Professor Johannes Reimer. Reimer sagt, dieses Missverständnis sei dadurch entstanden, dass man den Missionsbegriff völlig falsch gedeutet hätte. Zitat: Haben wir den Mut und sagen es, wir haben versagt. Die evangelikale Bewegung scheint in einer Krise und sie wurzelt in einem einseitigen und damit falschen Verständnis der Mission. Und worin liegt das Falsche? Man habe, so Reimer, in der Vergangenheit zu einseitig auf evangelistische Verkündigung gesetzt. Und das sei ein Fehler gewesen. Und einer der Schüler Reimers, der auch bei ihm promoviert hat, Tobias Feix, bekräftigt diese Behauptung im Interview mit Idea Spectrum. Da wurde Tobias Feix befragt zu Reimers Behauptung, dass die Evangelikalen zu sehr auf evangelistische Verkündigung gesetzt hätten. Ob das denn so sei, ob das denn wirklich einer der Hauptgründe für die Probleme der evangelikalen Bewegung sei. Und Tobias Feix hat das bestätigt. Er sagt, ja, einer der Gründe für die derzeitige Krise ist die einseitige Betonung der Verkündigung. Zitat Ende. Also laut Reimer und Feix leidet die evangelikale Welt nicht an zu wenig Verkündigung, auch nicht an zu oberflächlicher Verkündigung, sondern an einem Überfluss von Verkündigung, an einer falschen Gewichtung der Verkündigung, an einer falschen zu starken Bewertung und Erwartung gegenüber der Verkündigung. Und diesen Zustand wollen sie nun verändern und die Wortverkündigung aus dem Zentrum der Mission verdrängen. Und dazu ist es erforderlich, grundlegende evangelikale Überzeugungen, die in bibeltreuen Kreisen eigentlich als selbstverständlich gelten, wir werden das noch sehen, in Frage zu stellen, aufzuweichen und nachhaltig zu verändern. Anlässlich der Eröffnung des Studiengangs Gesellschaftstransformation am Marburger Bildungs- und Studienzentrum, das von Tobias Feix geleitet wird, hat Professor Johannes Reimer Folgendes gesagt, Zitat: Der Missionsbefehl ist keine Aufforderung zur Proklamation des Evangeliums, sondern zur Transformation, also zur Verwandlung des Denkens und als Folge davon des Lebens. Nochmal, der Missionsbefehl sei nicht in erster Linie eine Aufforderung zur Proklamation, also zur Verkündigung des Evangeliums, sondern zur Transformation, zur Verwandlung des Denkens und als Folge davon des Lebens. In einem Interview forderte Reimer deshalb einen Paradigmenwechsel. Was ist ein Paradigmenwechsel? Ein Paradigmenwechsel ist eine grundlegende Neuausrichtung, die die Fundamente total verändert. Das ist ein Paradigmenwechsel. Ein Paradigmenwechsel ist so etwas wie eine geistige Revolution, wie eine inhaltliche Totalumkehr. Und genau das fordert Reimer von uns, fordert er von den Evangelikalen. Und er sagt dazu weiter, freilich wird die Erneuerung einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel im Bewusstsein der Verantwortlichen voraussetzen. Und dafür sehe ich bereits deutliche Zeichen an der Wand. Zitat Ende. Einige der Zitate, die ich heute nenne, deswegen kann ich mich da relativ kurz fassen, finden Sie in diesem Buch, das wir vor einigen Monaten als Malachi-Kreis miteinander herausgegeben haben. Verführung auf leisen Sohlen heißt das, die zersetzende Wirkung der Emerging Church. Und darin finden Sie Beiträge von Benedikt Peters, von Georg Walter, von Johannes Flaum und auch von mir. Und hier finden Sie auch die entscheidenden Literaturquellen ausführlich dokumentiert. Und wer sich intensiver damit befassen will und Einzelnes nochmal nachlesen möchte, dem kann ich dieses Büchlein dazu empfehlen. Es ist einerseits nicht übermäßig lang, also hat nur 135 Seiten und bietet doch aber viele Literaturhinweise und Anmerkungen, die Ihnen helfen, die Frage weiter zu studieren. Also, es geht um eine grundlegende Veränderung. Das ist das Ziel. Und um eine Abschaffung der Vorrangstellung der Verkündigung, nicht nur in der Gemeindearbeit als Ganzer, sondern auch in der Mission. Man will das Denken in den Gemeinden umprägen. Man strebt einen Paradigmenwechsel an, wie Reimer das nennt. Und eine wichtige, ich sage das jetzt mal so, eine wichtige Waffe im Kampf um das Denken der Zeitgenossen. Und wir dürfen das nicht unterschätzen, ihr Lieben. Beim Denken geht es nicht einfach nur um Spielereien am grünen Tisch, sondern unser Denken bestimmt maßgeblich unser Handeln. Wie wir denken, was wir für richtig halten, wovon wir überzeugt sind, das prägt uns in der Art und Weise, wie wir praktisch unser Leben gestalten, wie wir unsere Gemeinden gestalten. Und für das Denken ist es entscheidend, mit welchen Begriffen wir denken und wie wir bestimmte Worte und Begriffe füllen. Und deshalb eine wichtige Waffe im Kampf um das Denken der Zeitgenossen ist die Prägung und die Besetzung von Wörtern und Begriffen. Wir müssen immer wissen, Wörter sind Träger von Gedanken, die Herzen verändern können. Ich sage das nochmal, Wörter sind Träger von Gedanken, die Herzen verändern können. Und das gilt nicht nur in der Theologie. Und der Staatsrechtler Helmut Quaritch, ein berühmter deutscher Staatsrechtler, der hat diesen Sachverhalt einmal so ausgedrückt, der hat gesagt, im Kampf der Geister ist die Besetzung eines Begriffs so wichtig wie im Krieg die Eroberung einer Festung. Und in diesem Sinne hat auch die missionale Bewegung versucht, bestimmte Schlüsselwörter zu prägen und zu füllen. Und ich nenne Ihnen mal einige dieser Schlüsselwörter, also Narrativ. Narrativ, das heißt erstmal nur, ja, eigentlich erzählend vorzugehen. Aber Narrativ bekommt dann eine spezielle Füllung, wenn man sagt, es geht eigentlich nicht in erster Linie darum, dogmatische Lehre zu vermitteln und inhaltlich klare Linien zu ziehen. Und Wahrheit gültig zu beschreiben, sondern es geht darum, dass wir uns unsere Glaubensgeschichten erzählen und indem wir einander teilhaben an unseren Glaubensgeschichten, da entdecken wir die Wahrheit. Ganzheitlich ist ein wichtiges Stichwort. Transformation, also Umwandlung. Der Begriff kommt eigentlich aus einem ganz anderen geistigen Kontext, eher aus der Esoterik. Kontextualisierung, darauf werden wir später auch nochmal kurz kommen. Integrierte Spiritualität, Evangelium leben, also nicht in erster Linie Evangelium verkündigen, sondern Evangelium leben. Inkarnatorisch, das hängt eng mit Weihnachten zusammen, also Inkarnation ist ja die Menschwerdung Gottes, dadurch, dass er in Christus Mensch wird. Diesen Begriff hat man dort aufgenommen und versucht auf die Gemeinde zu übertragen, auch das werden wir noch sehen. Und schließlich missional in Abgrenzung gegenüber dem Begriff missionarisch. Wenn wir das so hören, denken wir ja, missionarisch ist eigentlich das Gleiche, ist es nicht. Und wir werden auch noch sehen, warum. Also, nur einige Beispiele für Begriffe, die in diesem Konzept der Emerging Church immer wieder auftauchen. Und damit Sie das zuordnen können, will ich Ihnen jetzt auch noch einige wichtige Vertreter der Emerging Church nennen. Verstehen Sie das bitte richtig, das ist hier keine schwarze Liste. Diese Liste ist auch nicht vollständig, sondern es ist ja einfach wichtig, dass wir verstehen, wo jemand sich selbst verortet und in welchem Zusammenhang er publiziert und auftritt. Also Sie könnten genauso eine schwarze Liste etwa der Mitglieder des Malachi-Kreises aufstellen. Da würden dann Martin Vetter und Wolfgang Bühne und Johannes Pflaum und ich und einige andere draufstehen. Und das sind eben wichtige Vertreter der Emerging Church-Bewegung. Johannes Reimer, Tobias Feigs, Thomas Weißenborn, Roland Hartmeier, Fabian Vogt, Christina Brudereck, Peter Aschoff und viele andere. Wichtige Impulse hat die deutsche Bewegung, wie so oft, empfangen von Vertretern aus den USA, die dieses Gedankengut schon vorbereitet haben gewissermaßen und dort viele Impulse gesetzt haben, wie etwa Brian McLaren, Rob Bell. Von Rob Bell ist vor einiger Zeit im Brunnen Verlag dieses bekannte Buch erschienen, Das letzte Wort hat die Liebe, der englische Originaltitel lautete, genau, Love Wins, genau. Ist eine Zeit lang mal ziemlich heftig diskutiert worden. Dann weitere Vertreter, Dallas Willard, Tony Jones, Dan Kimball, Urban McManus, der hat noch einen Bruder, Ralph McManus, Scott McKnight, Ken Wilber und viele andere mehr. Einfach, dass Sie mal so ein paar Namen und Begriffe aus diesem Zusammenhang gehört haben. Und jetzt kommen wir schon zu unserem zweiten Punkt. Und mehr als zwei Punkte wird es nicht geben. So viel sei zum Trost gesagt. Allerdings, damit Sie sich nicht zu früh freuen, dieser zweite Punkt hat vier Unterpunkte. Also, aber immerhin sind wir schon beim zweiten Punkt. Nach der Diagnose, die ich jetzt sehr kurz gefasst dargestellt habe, weil wir ja heute diesen Abend auch irgendwann nochmal abschließen wollen, fragen wir jetzt, und jetzt wird es eigentlich spannend, was ist die Therapie, die diese Emerging Church Bewegung vorschlägt? Wie gesagt, die einzelnen dargestellten Personen setzen zum Teil unterschiedliche Schwerpunkte und Akzente, aber es gibt das, was ich die Therapie der Emerging Church Bewegung nennen würde. Und wir werden sehen, dass es dabei um ein neues Verständnis von Gemeinde und Verkündigung geht. Die Frage ist eben, ob dieses neue Verständnis von Gemeinde und Verkündigung auch neues Leben für Gemeinde und Verkündigung bewirkt. Also, wir arbeiten uns jetzt durch dieses zweite Kapitel hindurch, die Therapie der Emerging Church. Und da kommen wir zum ersten Punkt. Die Therapie der Emerging Church verändert das Verhältnis zwischen Bibel und Verkündigung. Wir wollen ja nicht einfach nur versuchen, hier einzelne Zitate aneinander zu kleben, sondern das Denken zu verstehen, das hinter dieser Bewegung steht. Darum geht's ja. Und das Erste, was wir dabei eben sehen, ist, dass die Emerging Church das Verhältnis zwischen Bibel und Verkündigung grundlegend verändert. Was ist das klassische neutestamentliche Verständnis? Da sagen uns die Quellen Folgendes. Sie sagen, die Bibel ist die objektive Quelle der Wahrheit. Die Bibel gibt uns vor, was wir zu lehren haben, was wir zu verkündigen haben. Die Bibel zeigt uns auch die Linien der Anwendung dieser grundlegenden Wahrheiten. Und es ist unsere Aufgabe, das zu studieren, das zu verstehen, das zu glauben, das für uns persönlich anzunehmen und es dann hinein zu sprechen, weiter zu sagen in diese Welt und es so getreu wie möglich auszurichten und auf die aktuelle Situation in dieser Welt anzuwenden. Aber wir haben von der Bibel her eine objektive Vorgabe. Sie sagt uns die Wahrheit. Sie ist absolut verlässlich. Sie ist irrtumslos. Sie ist völlig zuverlässig und sie kann uns auch klare Informationen geben, so dass wir das verstehen können. Die postmoderne Sprachphilosophie hat das ja grundsätzlich in Zweifel gezogen, ob man mit Begriffen überhaupt klare Inhalte kommunizieren könnte oder ob wir im Grunde genommen alle auch lalala und dudeldudeldei singen könnten, weil am Ende doch jeder für sich das sich raussucht, was er von seiner Voraussetzung und seiner Erziehung her meint. Und da sagt die Bibel ganz klar, nein, es gibt die Möglichkeit, mit Sprache Inhalte ganz klar weiterzugeben. Und das ist unser Auftrag. Die Bibel ist die Quelle, sie macht uns die Vorgaben. Hier redet der allmächtige Gott zu uns und sagt uns, wie wir zu predigen, wie wir zu urteilen, wie wir zu leben haben. Das Emerging Church-Verständnis verändert dieses Verhältnis zwischen Bibel und Verkündigung. Man lehrt dort, nein, es gibt keinen objektiven Maßstab für ewig gültige Wahrheit. Den gibt es in dieser Weise nicht. Und ein Begriff, den man für übergeordnete Wahrheit dann verwendet, ist der Begriff der sogenannten Meta-Erzählung. Das heißt, ein Gesamtkonzept, das ein zusammenhängendes Weltbild beschreibt, in dem wir all die einzelnen Beobachtungen unterbringen können. Und die Bibel gibt uns eine solche Meta-Erzählung. Die postmoderne Philosophie will das verbieten. Und die Emerging Church unterwirft sich diesem postmodernen Verbot. Ich will Ihnen ein Zitat vorlesen von Mike Bischoff, auch einem Vertreter dieser Bewegung, der gesagt hat, ein Merkmal, das im Zusammenhang mit Pluralität steht, möchte ich einmal eine Theologie der offenen Systeme nennen. Viele postmoderne Denker haben die Idee einer sogenannten Meta-Erzählung abgelehnt. Dieser Gedanke kann nämlich Furcht und Unsicherheit auslösen, trifft aber meines Erachtens den Kern des biblischen Selbstverständnisses. Denn die Größe und Fülle der biblischen Botschaft lässt sich nicht in ein geschlossenes System zwingen. Tja, das klingt sehr fromm, aber es wird sehr trickreich mit einem einzigen Wort verändert. Die Bibel, wir sagen nirgendwo, dass die Bibel ein geschlossenes System bietet, das wir erkennen können. Aber die Bibel bietet uns ein System von Wahrheit. Mike Bischoff aber lehnt das System als Ganzes ab und macht diese Ablehnung, lässt er etwas frommer klingen dadurch, dass er sagt, wir lehnen ein geschlossenes System ab. Ja, ein geschlossenes System, das wir Menschen bis ins Letzte vollständig ergründen könnten, das lehnen wir auch ab. Aber die Bibel bietet uns ein System, eine zusammenhängende Darstellung der Geschichte. Die Bibel erklärt uns unser Leben. Sie erklärt uns, warum wir Sünder sind. Sie erklärt uns, dass wir uns einem Schöpfer verdanken. Sie erklärt uns, wie die Sünde in die Welt gekommen ist, was Gott getan hat, um uns von den Folgen der Sünde zu erlösen, wie Gott die Geschichte zum Ziel führen wird durch die Wiederkunft Jesu. Die Bibel gibt uns ein System, eine biblische Weltanschauung, auch wenn die Postmoderne das nicht wahrhaben will. Aber die Emerging Church sagt, nein, so etwas können wir den Leuten heute in dieser Weise nicht mehr zumuten. Und damit unterwirft sie sich im Grunde genommen dem postmodernen Systemdiktat. Und Vogt sagt das an einer anderen Stelle. Er sagt, in der Emerging Church wird es in erster Linie um Erfahrungen gehen. Menschen werden sich über ihren Glauben austauschen. Es geht dann nicht oder weniger um die Erinnerung an bestimmte Dogmen und Lehren, sondern um den Austausch von individuellen Kenntnissen, Lebensumständen und Gottesbildern. Also es geht darum, dass wir miteinander sprechen, uns unsere Vorstellungen mitteilen und auf diesem Wege vollzieht sich dann die eigentliche Verkündigung. An anderer Stelle sagt Fabian Vogt, da es in der Emerging Church um die Relevanz der Kirche in einer sich rapide verändernden Gesellschaft geht, also um die Verbundenheit der Gemeinde mit ihrer Umwelt, trifft in ihr biblische Exegese immer auf die kulturelle Exegese. Das ist zunächst mal richtig. Also wir legen die Bibel aus und wir legen unsere Zeit aus. Wir versuchen, unsere Gesellschaft zu verstehen. Aber welche Schlussfolgerung zieht Fabian Vogt daraus? Ich lese weiter. Er sagt, wer die Kirche des 21. Jahrhunderts mitentwickeln will, muss beides tun. Die Bibel verstehen, auslegen und interpretieren und die Welt verstehen, auslegen und interpretieren. Ist ja auch noch richtig, aber jetzt kommt's. Er sagt, emergente Systeme können nur überleben, wenn sie im ständigen Austausch mit ihrer Umwelt sind, und das geht nur durch radikale Offenheit. Das ist der Punkt. Das heißt, es geht um eine gleichberechtigte Mitsprache von Bibel und Kultur. Wir dürfen nicht die Kultur bevormunden. Wir dürfen nicht von der Bibel herkommen und sagen, bestimmte Dinge sind Sünde und bestimmte Dinge sind es nicht. Sondern wir müssen die biblische Position ins Gespräch bringen mit der aktuellen Kultur. Und dann werden sie miteinander agieren. Erinnern Sie sich an die Definition von Anfang, emergente Systeme, aber radikale Offenheit. Das heißt, was gibt es nicht? Es gibt keine hierarchische Zuordnung von Bibel und Kultur. Es ist nicht so, dass die Bibel uns sagen dürfte, was gilt. Die Bibel ist ein Gesprächspartner, die Bibel ist ein geachteter Gesprächspartner, aber sie gibt uns nicht Gottes autoritative Wahrheit vor. Sie darf uns nicht sagen, was gilt. Die Bibel darf nicht die Kultur beurteilen, sondern sie ist ein Gesprächspartner und sie muss in diesen Prozess hineingegeben werden und in diesem Prozess gibt es keine verbindliche letzte Wahrheit. Der bleibt immer offen. Zitat nochmal Fabian Vogt. Emergente Systeme fragen nicht nach einer ewig gültigen Wahrheit, sondern nach der Wahrheit einer bestimmten Situation. Also nehmen wir ein krasses Beispiel, Frage der praktizierten Homosexualität. Wenn wir diesen Satz von Fabian Vogt daran anwenden, heißt das, wir emergente Systeme fragen nicht danach, ob Homosexualität Sünde ist oder nicht. Es gibt keine ewig gültige Wahrheit darüber, wie Gott sich die Schöpfungsordnung gedacht hat, wie er sie konzipiert hat, sondern es gibt nur die Wahrheit einer bestimmten Situation. Und deswegen müssen wir in jeder Situation neu fragen, was gilt und was gilt nicht. Das heißt, die Bibel darf keine verbindlichen Vorgaben machen, weder darüber, was wir zu glauben haben, noch darüber, wie wir leben sollen, sondern es geht um radikale Offenheit. Es gibt keine ewig gültige Wahrheit in diesem freien Spiel, sondern es gibt eben dieses emergente Reaktionsfeld. Und es ist das Ziel, möglichst viele Gemeinden in dieses emergente Reaktionsfeld mit hineinzuziehen. Und an dieser Stelle müssen wir eine Unterscheidung treffen, die in der ganzen Diskussion oft übersehen wird. Ihr Lieben, was wir brauchen, ist wirklich eine genaue Wahrnehmung unserer Kultur. Und ich denke, dass da in der Tat bei vielen Gemeinden ein Defizit besteht. Wir müssen sehr genau analysieren, was passiert eigentlich im Denken unserer Zeit um uns herum. Was passiert in der Kunst? Was passiert in der Politik? Welche geistigen Entwicklungen vollziehen sich da? Das müssen wir versuchen zu verstehen, wenn wir unsere Zeitgenossen erreichen wollen. Wir müssen verstehen, wie sie denken. Das müssen wir auch versuchen zu verstehen, wenn wir die biblischen Wahrheiten gegen Angriffe, die immer aus irgendwelchen ideologischen Quellen kommen, verteidigen wollen. Wir müssen unsere Kultur gründlich analysieren. Wir müssen die Dichter und die Denker und die politischen Stichwortgeber unseres Zeitalters kennen und verstehen. Wir müssen uns damit befassen. Wir können nicht mit Scheuklappen durch die Welt laufen. Aber dieses Studieren und dann zu versuchen, die Menschen in ihrem Umfeld zu erreichen und so zu reden, dass sie uns verstehen können und ihnen unser Anliegen so zu erklären, dass sie merken, wir wissen, wie sie denken, ist das eine. In der Emerging Church soll aber noch viel mehr geschehen. Es soll die Kultur der Welt ein Mitspracherecht haben bei der Ermittlung der Wahrheit. Das verstehen viele dieser Vertreter unter Kontextualisierung. Dass sie sagen, nein, die Bibel hat keine vorgegebene Wahrheit. Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel Homosexualität. Das kann man nicht so sagen. Das war Paulus damals, erstes Jahrhundert. Wir müssen ganz neu fragen. Oder wenn die Bibel Scheidung verbietet. Das war damals, erstes Jahrhundert. Wir müssen ganz neu fragen. Und dagegen sagt die Bibel, nein, der ewige Gott hat uns eine ewig gültige, unveränderbare, objektive Wahrheit gegeben. Und die haben wir zu verkündigen. Also, das ist das Erste. Die Therapie der Emerging Church verändert das Verhältnis zwischen Bibel und Verkündigung. Manchmal erweckt die Emerging Church den Eindruck, man würde dort auf festgelegte Lehre verzichten. Das wäre schon schlimm genug für sich genommen. In Wirklichkeit ist der Zugang aber noch viel aggressiver. Es geht nicht darum, dass man auf festgelegte Lehre verzichtet, sondern es geht darum, dass man die biblische Lehre durch eine Vielzahl anderer Lehren ersetzt. Man lehrt ja. Man entwickelt ja ein Konzept. Wie will ich das Denken von Menschen verändern? Das ist ja deren erklärtes Ziel. Wie will ich einen Paradigmenwechsel durchsetzen, wenn ich nicht das mit bestimmten Konzepten tue? Nein, man vertritt dort schon bestimmte Lehren. Es gibt kein lehrmäßiges Vakuum. Die Frage ist nicht, ob man Lehre hat, sondern welche Lehre man hat. Also lassen wir uns nicht einreden, dass die Emerging Church weitgehend auf Lehre verzichten würde. Sie führen eine neue Lehre ein. Und dies erfolgt leider nicht immer mit offenem Visier, sondern auf schleichendem Wege. Und es geschieht eben oft dadurch, dass man teils vertraute Begriffe allmählich umdeutet oder leicht verändert, wie den Begriff missionarisch durch missional. Oder wir werden das noch sehen, ein zweites Beispiel, den Begriff des Reiches Gottes oder der Inkarnation. Und damit kommen wir jetzt endlich zum Punkt 2.2. Die Therapie der Emerging Church verändert nicht nur das Verhältnis zwischen Bibel und Verkündigung, sondern sie verändert auch das Verhältnis zwischen Gemeinde und Welt. Und das ist nun dramatisch, was hier geschieht. In der Emerging Church wird die Welt nicht als Gegenüber zur Gemeinde verstanden. Obwohl die Bibel uns das ja ganz klar lehrt. Gottes Wort lehrt uns, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Gottes Wort sagt, Satan ist der Fürst dieser Welt. Und die Emerging Church bestreitet dieses Gegenüber. Und damit muss sie natürlich auch die radikalen Folgen des Sündenfalls, die die Bibel schildert, verharmlosen. Ja, man sagt, die Welt ist gestört, aber im Prinzip stellt die Welt doch einen positiven Raum dar, so wie Tobias Falks das einmal sinngemäß schreibt, einen positiven Ort, wo jederzeit Gottes Reich durch Taten sozialer Gerechtigkeit gebaut werden kann. Unser Jesus hat sich zu diesem Thema völlig anders geäußert. Er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, Vers 36. Der Herr hat gesagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne? Oder man könnte auch sagen, wenn er die ganze Welt transformierte und nähme doch Schaden an seiner Seele. Unser Herr hat uns nicht den Auftrag gegeben und er hat uns auch nicht verheißen, dass wir diese Welt schrittweise in sein Reich transformieren. Sondern unser Herr hat eine sehr scharfe Unterscheidung vorgenommen zwischen Gemeinde und Welt. Studieren Sie das mal ab Johannes 15, ab Vers 20. Da haben wir heute nicht die Zeit dazu. Ich würde sehr empfehlen, meine Bibelarbeit zu Johannes 15 zu machen, ab Vers 20. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass noch Satan der Fürst dieser Welt ist. Johannes 12, 31, 14, 30, 16, 11. Und der Gesandte Satans, sagt die Bibel, wird auftreten mit dem Anspruch, diese Welt global zu befrieden. Aber erst der Herr Jesus selbst wird bei seiner Wiederkunft sein sichtbares Reich hier auf diese Erde bringen. Und bis dahin ist dieses Reich wo? Es ist in den Herzen seiner Jünger und in seiner Gemeinde. Und es gibt eine ganz klare Unterscheidung zwischen dem Reich Gottes auf der einen Seite und der Welt auf der anderen. Die Emerging Church verändert diese Verhältnisbestimmung zwischen Gemeinde und Welt grundlegend. Und das wird dadurch verschleiert, dass man diese Welt ansatzweise als das Königreich Gottes bezeichnet. Ich möchte Ihnen dazu zwei Zitate kurz nennen. Augenblick, dass ich die hier gleich finde. Ich hatte mir die gerade noch so schön herausgesucht. Bitte keiner verlässt den Saal. Das ist ganz wichtig. Es wird dort gesagt, es ist ein Zitat von Dan Kimball und ein Zitat von McLaren, die sinngemäß so formulieren, dass sie sagen, nein, Gottes Reich beginnt schon jetzt mitten in dieser Welt. Und zwar beginnt es dort und in einer Weise, dass wir durch soziales Handeln und gute Taten diese Welt verändern. Also McLaren sagt, dass der König ist im Königreich und das Königreich ist hier und jetzt unter uns, für diejenigen, die Augen haben, um zu sehen und Ohren haben, um zu hören. Und Rob Bell schreibt, für Jesus waren Himmel und Hölle Realitäten im Hier und Jetzt. Er sprach sehr wenig über das Leben jenseits von diesem Leben. Für Jesus lautete die Frage nicht, wie kommt man in den Himmel, sondern die Frage lautete, wie bringt man den Himmel hierher, also auf die Erde. Als Christ will ich tun, was in meinen Kräften steht, damit sich die Hölle auf Erden nicht ausbreitet. Armut, Ungerechtigkeit, Leid, alles Hölle auf Erden. Und das Zitat von Dan Kimball, Evangelisation bietet eine Einladung in das Königreich, anstatt einen Weg in den Himmel zu kommen. Also es wird der Unterschied zwischen dem Reich Gottes und dieser Welt systematisch aufgeweicht. Und wenn das so wäre, wenn das richtig wäre, dann würde daraus die Aufgabe folgen, diese Welt zu verbessern. Dann ist es wichtiger, wenn hier das Reich Gottes ist in dieser Welt, dann wird es wichtiger, die Welt zu verbessern, als Menschen in den Himmel zu rufen, als Gemeinde Jesu zu bauen. Sondern es geht vielmehr darum, dass die Gemeinde sich immer mehr zur Welt hin öffnet und, wie man sagt, in die Welt hinein inkarniert. So wird das begründet. In einem Zitat von Enes heißt es folgendermaßen, das möchte ich auch vorlesen. Eines der auffallenden Merkmale der Emerging Church ist die bewusste Öffnung auf die Gesellschaft hin und die Orientierung auf den Menschen. Das basiert auf der Annahme, dass Gott in Jesus Mensch wurde, wofür das lateinische Wort Inkarnation verwendet wird. Aber was heißt das, Inkarnation? Inkarnation bedeutet, dass Gott Mensch wird, aber Gott bleibt. Jesus ist Gott geblieben. Jesus ist sündlos geblieben. Inkarnation ist an Gott gebunden. Und hier wird gesagt, ja, weil Gott Mensch wurde, darum soll auch die Gemeinde sich gewissermaßen in die Welt hinein entäußern. Sie soll sich der Welt stärker angleichen. Sie soll nicht der Welt mit fertigen Antworten kommen, sondern sie soll mit der Welt gemeinsam durch gute Taten Gottes Reich in dieser Welt bauen. So wird es gelehrt. Und das bedeutet natürlich, und ich denke, das ist jedem Bibelleser klar, da muss man gar nicht Theologe sein, um das zu durchschauen, eine totale Neubestimmung des Verhältnisses zwischen Gemeinde und Welt. Wissen Sie, der Denkfehler ist folgender. Inkarnation bedeutet, Gott geht auf die Welt ein. Er kümmert sich um die Welt. Aber Gott geht nicht in der Welt auf. Er wird nicht sündig. Er wird nicht fehlbar. Er wird nicht endlich. Und genauso sollen wir als Gemeinde auf die Welt eingehen. Wir sollen sie verstehen. Wir sollen ihr Gottes Wahrheit so gut wie möglich erklären. Wir sollen ihre Sorgen ernst nehmen. Aber wir sollen nicht in der Welt aufgehen. Wir sollen uns der Welt nicht anpassen. Die Bibel bleibt bei ihrer kategorialen Trennung zwischen Gemeinde und Welt. Und in der Bibel wird das Reich Gottes eben nicht inklusiv verstanden, sondern exklusiv. Inklusiv heißt, ach, alle gehören irgendwie dazu. Exklusiv heißt, es gehören nur die dazu, die an Jesus glauben und die von Jesus in sein Reich berufen werden. Fabian Vogt aber schreibt, die Emerging Church wird ein integraler Bestandteil der Gesellschaft sein und als Weggefährte Gottes Verheißungen mitten im Alltag leben und verkündigen. Also wir werden ein Teil der Gesellschaft sein, wir werden immer weniger uns unterscheiden von der Gesellschaft. Wir werden ganz hineingehen, man hat das auch genannt, die Welt umarmen. Und das führt dazu, dass das Heil, dass die Rettung in diesem Konzept immer stärker diesseits bezogen wird und die Frage von Himmel und Hölle immer weiter aus dem Blickfeld rückt. Und wenn das Verhältnis zwischen Gemeinde und Welt verändert wird, dann folgt daraus was? Dass sich auch zunehmend das Verhältnis zwischen der Gemeinde, zwischen dem christlichen Glauben und den Religionen verändert. Und auch da gibt es bestimmte Ansätze im Rahmen der Emerging Church, die darauf hinauslaufen, etwa den kategorialen grundsätzlichen Gegensatz zwischen Islam und christlichem Glauben zu verschleiern. Vor einiger Zeit fand in Marburg ein Studientag zur Gesellschaftstransformation statt, in Zusammenarbeit mit jener Einrichtung, die von Tobias Falks geleitet wird. Und dort war der kroatische Theologe Miroslav Volf eingeladen. V mit V schreibt er sich, V-O-L-F. Und Volf hat dort die These vertreten, dass Christen und Muslime letztlich an denselben Gott glauben. Und er hat dafür angefügt, beide lehren, es gibt nur einen Gott, beide lehren, dass Gott die Welt geschaffen hat und beide lehren, dass Gott der Welt gegenübersteht, beide kennen ein Liebesgebot, beide haben 9 der 10 Gebote gemeinsam und beide reden von der Barmherzigkeit Gottes, also muss es derselbe Gott sein. Und wenn Sie die biblischen Aussagen dazu ernst nehmen, dann sehen Sie, dass es nicht derselbe Gott sein kann. Weil das Herzstück des christlichen Glaubens vom Islam als Gotteslästerung bezeichnet wird, dass Gott seinen eigenen Sohn gab, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er am Kreuz für unsere Schuld starb und dass das für uns der einzige Weg zur Rettung ist, dass er leibhaftig auferstanden ist von den Toten. All diese Kernaussagen, und wir wissen ja, dass das Neue Testament sagt, wer den Sohn ablehnt, der hat auch den Vater nicht. All diese Kernaussagen werden vom Koran nicht nur ignoriert, sondern gezielt bekämpft und zum Teil als Gotteslästerung dargestellt. Und deshalb kann der Allah des Koran nie und nimmer der Vater Jesu Christi sein. Sie sehen, wohin diese Anpassung und diese falsche Öffnung gegenüber der Welt führt. Die Emerging Church verändert das Verhältnis zwischen Gemeinde und Welt. Und damit kommen wir schon zum dritten Punkt. Die Emerging Church verändert das Verhältnis zwischen Evangelisation und sozialer Verantwortung. Und das zeigt sich nun auch ganz besonders in dem Begriff missional. Johannes Reimer hat gesagt, die Krise der Evangelikalen wurzelt ja in einem einseitigen Verständnis und falschen Verständnis letztlich von Mission. Und er schreibt an anderer Stelle, und ich hoffe, dass man es einigermaßen lesen kann, nichts wäre heute wichtiger als die Entscheidung der Christen, das Reich Gottes in der Welt mit den Menschen zusammenzubauen. Also mit den Menschen, damit sind die Ungläubigen, die also noch nicht an Jesus glauben, gemeint. Also darum geht es vor allem. Die Entscheidung der Christen, das Reich Gottes in der Welt mit den Menschen zusammenzubauen. Nicht für sie und erst recht nicht gegen sie, sondern mit ihnen. Also wenn wir uns gemeinsam um die Umgestaltung der Welt bemühen, heißt das, dann breiten wir das Reich Gottes aus und daran können Nicht-Christen in ähnlicher Weise mitwirken, wie Christen das tun. Also so wird es hier gelehrt von Raimond Tobias Falks, hat es ähnlich gesagt. Er hat gesagt, Christen müssen neu lernen, dass das Reich Gottes schon im Hier und Jetzt angebrochen sei und dass Christen durch politisches und soziales Engagement eine Gesellschaft heilen könnten. Das ist eine totale Veränderung der Verhältnisbestimmung zwischen Mission und sozialer Verantwortung. Es heißt nicht, wir versuchen Menschen für den Himmel zu gewinnen, sondern wir müssen hier in der Welt Gottes Reich bauen, Christen und Nichtchristen gemeinsam. Und Gottes Reich kommt durch eine schrittweise Verwandlung der Welt. Es ist nicht so, dass erst die Emerging Church die soziale Verantwortung der Christen entdeckt hat. Das kennen wir doch durch die ganze Geschichte hindurch. Was haben Christen, weil sie an Jesus glaubten, als Konsequenz ihres Glaubens beigetragen zur Veränderung der Welt? Was hat etwa William Wilberforce aufgrund seines christlichen Glaubens bewirken dürfen zur Abschaffung der Sklaverei? Was hat die Erweckung, die durch Whitfield und Wesley im 18. Jahrhundert in England ausgelöst wurde? Viele Historiker sagen, wenn es diese Erweckung durch Whitfield und Wesley nicht gegeben hat, wo einfach viele Menschen sich bekehrt haben und zum Glauben an Jesus gefunden haben, dann hätte es in England im 18. Jahrhundert ähnliche Zustände gegeben wie in Frankreich und in jedem großen Blutbad, das auf die Französische Revolution folgte. Was haben christliche Missionare geleistet in Afrika, in Asien, auf dem Gebiet der Erziehung, ärztlicher Hilfe, wirtschaftlicher Entwicklung? Denken Sie an Hinrich Wichern, denken Sie an Wilhelm Löhe, denken Sie an Amalie Sieveking. Das ist der normale Weg. Was hat August Hermann Franke getan für das Schulwesen? Friedrich von Bodelschwing an Fürsorge für Bedürftige. Wie viel Schwerbehinderte hat Bodelschwing vor der Tötung durch das Naziregime bewahrt? Es ist immer so gewesen, dass die Christen, die Jesus geliebt haben, auch die Welt um Jesu Willen geliebt haben und sich eingesetzt haben, auch zur Veränderung und Verbesserung der sozialen Umstände. Aber es war immer klar, was den Vorrang hat. Es war immer klar, was der Mensch dringender braucht. Es war immer klar, dass es wichtiger ist, auf ewig im Himmel gerettet zu sein, als in dieser Welt etwas leichtere Lebensumstände genießen zu können. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern an das Grubenunglück in Chile im August 2010, als da plötzlich 33 Bergarbeiter vermisst wurden in 700 Meter Tiefe. Und da gab es viele Anliegen, die wichtig waren und die den Leuten helfen konnten. Sie brauchten Kleidung, sie brauchten Nahrung, sie brauchten frisches Trinkwasser. Es war alles wichtig. Aber ein Anliegen überstrahlte alles andere. Was brauchten sie am meisten? Rettung. Sie brauchten Rettung aus dem Todesgefängnis. Und darum wurde sofort mit den Suchbohrungen begonnen. Und darum gab es dann 18 Tage später den ersten Freudenschrei, als die Retter auf einem Bohrgerät einen Zettel fanden. Alle 33 noch am Leben. Sie konnten sich in einen Hohlraum flüchten und wurden dann in der Tat ins Licht der Welt zurückgeholt. Dieses Beispiel zeigt Folgendes. Diakonische soziale Aktion und Evangelisation sind nicht gleich wichtig. Was wäre die Logik der Emerging Church gewesen? Die Logik der Emerging Church wäre gewesen, die Grubenhöhle zu transformieren. Die Grubenhöhle schöner auszustatten, sie zum Naherholungsgebiet umzugestalten. Das wäre die Logik der Emerging Church an dieser Stelle gewesen, sich zu inkarnieren in diesen Hohlraum gewissermaßen und den etwas schöner zu gestalten. Aber die Bibel sagt, nein, der Mensch braucht mehr als alles andere Rettung. Er braucht mehr als alles andere Rettung aus dem Gericht des heiligen Gottes. Er braucht Rettung für die Ewigkeit. Das hat immer Vorrang, weil es von unendlich größerem Gewicht ist für das Schicksal jedes Einzelnen. Deswegen hat der Herr seiner Gemeinde eine ganz klare Priorität vorgegeben. Wir haben die Hauptaufgabe, Menschen zu Christus zu rufen, damit sie in ihm ihren Retter finden, Vergebung ihrer Schuld und dass sie nicht auf ewig verloren gehen, nicht auf ewig in der Hölle sein werden, sondern dass sie zur Ehre ihres Herrn ewig leben und ihm auf ewig dienen. Und die Erfahrung zeigt immer wieder, und so lehrt es ja die Bibel auch, dass wenn Menschen durch Christus ihre Schuld vergeben bekommen haben, wenn Menschen in ihrem Herzen verändert worden sind, dann bleiben wir zwar noch Sünder, aber wir werden auch von diesem Bedürfnis angetrieben, zu helfen. Unser erstes Ziel und unser erster und innigster Wunsch ist, dass Menschen Jesus kennenlernen und durch ihn Frieden mit Gott bekommen. Aber wir werden dann auch nicht einfach zugucken können, wenn um uns herum soziales Leid darstellt. Wir werden nicht einfach weitergehen können, wenn wir auf tiefe menschliche Not sehen, sondern es wird uns immer ein inneres Anliegen sein, zu helfen, wo und wie wir können. Wir werden in unserem Gewissen, wenn wir Jesus gehören, sensibler werden, auch für die ganz praktischen Nöte unserer Mitmenschen. Aber es wird immer unser innerstes, wichtigstes, größtes Anliegen bleiben, dass Menschen zu Jesus kommen, dass sie in ihm ihren Retter finden, dass sie Gottes Kinder werden, dass sie Vergebung ihrer Schuld bekommen, dass sie ein neues Leben bekommen, dass sie zur Ehre Gottes leben und dass sie auf ewig im Himmel dabei sein werden. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Die Therapie der Emerging Church, hatten wir gesehen, verändert das Verhältnis zwischen Bibel und Verkündigung. Sie verändert das Verhältnis zwischen Gemeinde und Welt. Sie verändert das Verhältnis zwischen Evangelisation und sozialer Verantwortung. Und wenn wir das alles ernst nehmen und im Zusammenhang verstehen, dann sehen wir, und das ist eigentlich die dramatischste Konsequenz daraus, die Emerging Church verändert das Evangelium als solches. Die Emerging Church verdrängt das Kreuz Jesu Christi aus dem Zentrum der missionarischen Verkündigung. Und was dann übrig bleibt, das kann man im eigentlichen Sinne gar nicht mehr missionarische Verkündigung nennen. Im Januar 2013 wurde in Herrenberg eine Tagung durchgeführt, um die ganzen Diskussionen, die zu diesem Themenbereich entstanden waren, auch zwischen Evangelikalen, aufzuarbeiten. Und bei dem Anlass hat Johannes Reimer ein Thesenpapier zur Definition des Evangelisationsbegriffs vorgelegt. Ich habe das hier vorliegen, Evangelisation, Grundmotiv und Ziel. Und wenn wir dieses Thesenpapier gründlich lesen, dann sehen wir, dass hier der stellvertretende Sühnetod Jesu keine Rolle spielt. Er kommt nicht vor. Und selbst dort, wo emergente Theologen das Kreuz Jesu noch so als theologischen Begriff benutzen, da können sie über das Kreuz reden, aber ohne die zentrale Botschaft der Erlösung, sondern da wird das Kreuz zur Chiffre für Mitleid oder für menschliches sich miteinander versöhnen. Aber der Kern dessen, was am Kreuz geschehen ist, nämlich dass Christus dort stellvertretend für uns den Sühnetod gestorben ist, um die Strafe zu tragen, die wir verdient hätten, das spielt keine Rolle, das hat kein Gewicht. Also am Ende verändert diese Therapie der Emerging Church das Evangelium als solches. Und es gibt etwas als Evangelium aus, wovon Paulus im Galaterbrief gesagt hat, dass es ein anderes Evangelium sei und damit gar kein Evangelium. Und in diesem Sinne, dass man meint, missionarisch predigen zu können, ohne das Kreuz Christi in den Mittelpunkt zu stellen, hat dann Tobias Feix auch in einem Interview behauptet, Zitat, das Evangelium zeigt sich auch im sozialen Miteinander. Zitat Ende. Nun frage ich Sie, wie soll sich das Evangelium im sozialen Miteinander zeigen? Wie soll sich im sozialen Miteinander zeigen, dass Gott selbst in seinem Sohn, der das Opferlamm für uns wird, sein vollkommenes, sündloses Leben opfert, um meine Strafe zu tragen? Bitte schön, wie soll sich das im sozialen Miteinander zeigen? Wer so etwas sagt, der beweist damit, dass er unter Kreuz und Evangelium etwas anderes versteht als das Neue Testament. Wir würden sagen, die Folgen der Erlösung zeigen sich im sozialen Miteinander. Wenn einer Vergebung von Jesus bekommen hat, dann wird er auch bereit sein, anderen zu vergeben. Wenn einer das ewige Leben geschenkt bekommen hat, allein aus Gottes Gnade, dann wird er auch in seinem Herzen motiviert sein, anderen zu helfen und ihnen zu dienen und Gott zu dienen mit seinem ganzen Leben. Und das wird sich massiv auf das soziale Miteinander auswirken. Aber das Evangelium selbst zeigt sich nicht im sozialen Miteinander. Das Evangelium selbst kann nicht von Menschen nachgemacht, nachgespielt werden, weil es eine exklusive Rettungstat Gottes selbst ist in seinem Sohn Jesus Christus. Und so wird in diesem Emerging Church-Rahmen dann Jesus oft so als der Musterevangelist verstanden. Also als der, der die Herrschaft Gottes in der Welt ausbreitet durch Worte und Taten. Und so wie Jesus evangelisiert hat durch seine guten Taten und sein heilendes Handeln, so wollen wir uns an ihm ein Beispiel nehmen. Er, der Musterevangelist, und wir als seine Nachfolger sollen uns von Jesus in diesen Prozess der Weltveränderung hineinziehen lassen. Das war jetzt eine emergente Predigt, die ich ihn gehalten habe. Und dann, einfach weil das so deutlich ist ja im Neuen Testament, versucht man Folgendes zu machen. Und ich sage Ihnen das, damit Sie da nicht dem auf den Leim gehen. Man versucht, die Evangelien gegen die Paulusbriefe auszuspielen. Und sagt, ja, Luther und diese ganze reformatorische Theologie, das war eine Engführung, weil sie immer nur auf Paulus geschaut haben. Und Paulus mit seiner Rechtfertigung und diesem juristischen Denken und dass es Gerechtigkeit geben muss und Vergebung, das ist im Evangelium ganz anders. Da geht es um die Liebe und die Ausbreitung des Reiches durch gute Taten und Heilungen. Und so spielt man die Evangelien gegen Paulus aus und sagt, wer immer so auf Sündenvergebung und Himmel und Hölle achtet, der ist ja nur paulinisch enggeführt. Im Evangelium ist das ja eigentlich ganz anders. Aber im Evangelium ist es nicht anders. Im Evangelium geht es um genau die gleiche Frage. Was hat der Herr gesagt in Markus 10, 45? Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben dahin zu geben, zu einer Erlösung für viele. Und wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, dann meint er damit genau das Gleiche wie Paulus, wenn Paulus vom Heil spricht oder von der Rechtfertigung. Wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, dann ist das nicht ein ethisches Konzept. Dann ist das nicht die Vorstellung von einer besseren Welt, die hier in dieser Gegenwart verwirklicht wird, sondern Reich Gottes steht gleichbedeutend für Gottes Heil. Reich Gottes in den Evangelien kann oft als Synonym wofür gebraucht werden? Für ewiges Leben. Denken Sie an das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Wie komme ich ins Reich Gottes? Und Jesus macht deutlich, hier geht es um Tod und Leben, um Himmel und Hölle. Und er macht deutlich, niemand kann ins Reich Gottes kommen, geschweige denn es herbeiführen. Es sei denn, dass jemand von oben geboren werde. Es sei denn, dass Gott in wundersamer Weise in das Leben dieses Menschen eingreift und ihn herausrettet aus seiner Verlogenheit und Verlorenheit und ihn hineinholt in sein Reich, in die Gotteskindschaft, in den Frieden Gottes, ins ewige Leben, dadurch, dass Jesus nämlich als Schlange in der Wüste erhöht wird ans Kreuz und den Opfertod für uns stirbt. Reich Gottes bedeutet das Gleiche wie Rechtfertigung, wie Rettung, wie Gottes Heil. Lassen wir es nicht zu, dass im Sinne dieses Konzeptes Jesus und Paulus gegeneinander ausgespielt werden. Nur weil Jesus am Kreuz für mich starb, kann ich in das Reich Gottes hineinkommen. Das gehört zusammen. Und wenn wir all dieses jetzt zusammennehmen, was wir gehört haben, dann wundert es uns nicht, dass diese missionale Denkweise die Gefahr der Hölle verharmlost oder verleugnet. Es geschieht immer wieder in den Veröffentlichungen, dass manche ganz ausdrücklich leugnen etwa den doppelten Ausgang der Geschichte, Himmel und Hölle. Brian McLaren zum Beispiel, in seinem Buch Höchste Zeit umzudenken, da hat er das ganz ausdrücklich geleugnet. Und wo ist dieses Buch erschienen? In einem, ja, eigentlich früher mal evangelikalen Verlag, Franke Verlag Marburg. Oder denken Sie an dieses Buch, das der Brunnen Verlag von Rob Bell herausgegeben hat in der deutschen Übersetzung. Da rechnet Bell mit der klassischen biblischen Position ab, auch wenn er sie natürlich verkürzt und als Karikatur darstellt. Aber er rechnet damit mit der ganzen Position ab und er sagt Folgendes. Liebe zwingt uns, einige der verbreiteten Geschichten, die als Jesus-Geschichte ausgegeben werden, in Frage zu stellen. Eine dieser Geschichten enthält das Kapitel, dass einige die Ewigkeit an einem Ort des Friedens und der Freude Himmel genannt verbringen werden, während der Rest der Menschen für ewig Qual und Bestrafung in der Hölle erleiden wird, ohne die geringste Möglichkeit, diesem Zustand je zu entkommen. Dann kommentiert Bell und sagt, diese Sicht ist nicht zwingend. Sie ist schädlich und sie untergräbt die ansteckende Verbreitung der begeisternden Botschaft von Liebe, Frieden, Vergebung und Freude, die Jesus brachte und die unsere Welt so dringend braucht. Also die Verkündigung von Himmel und Hölle ist schädlich für die Botschaft Jesu, sagt Bell in einem Buch vom Brunnen Verlag. Und dagegen legt er uns die Auffassung nahe, dass ausreichend Zeit vorausgesetzt jeder sich Gott zuwenden und in Gottes Frieden wiederfinden kann. Die Liebe Gottes bringt jedes noch so harte Herz zum Schmelzen und selbst die Verdorbensten werden ihren Widerstand aufgeben und zu Gott zurückkehren. Und seine Behauptungen, die ja nun wirklich ein provokativer Angriff auf die biblische Lehre sind, schließt er dann mit folgender Überlegung ab. Er sagt, wenn unser Gott die Menschen in Ewigkeit für Sünden, auf Sünden behaften wird, die in wenigen Jahren begangen wurden, wenn das unser Gott wäre, dann müsste man sagen, dass mit unserem Gott etwas nicht stimmt. Zitat Ende. Also wenn dieser Gott wirklich ein Gott von Himmel und Hölle ist, dann müssen wir leider sagen, behauptet Roppel in diesem Buch, dass mit unserem Gott etwas nicht stimmt. Das heißt, dann müssen wir die Geschichte neu schreiben. Dann müssen wir den Glauben neu definieren. Dann müssen wir das Evangelium eben zu einem anderen Evangelium machen. Ich komme auf die Zielgerade. Ich denke, es ist deutlich geworden, auch wenn ich natürlich nur einige Schneisen schlagen konnte, dass uns in diesem Konzept eine völlig neue Sicht von christlichem Glauben begegnet. Und dass sich dieses Konzept in einem ganz offensichtlichen, krassen, eindeutig benennbaren Gegensatz zu dem befindet, was das Neue Testament uns über Glaube, Verkündigung, Mission, Rettung und Verlorenheit lehrt. Die Emerging Church verändert das Verhältnis zwischen Bibel und Verkündigung, das Verhältnis zwischen Gemeinde und Welt, das Verhältnis zwischen Evangelisation und sozialer Verantwortung und letztlich das Evangelium selbst. Und was hier entwickelt wird, das ist nicht Stoff für neues Leben in der Gemeinde, sondern das ist das Konzept einer anderen Gemeinde, die auf einem anderen Evangelium basiert. Ich denke, es ist gut, dass wir uns dieser Herausforderung stellen. Es ist sicher gut, dass wir uns auch als solche, die bibeltreu sein wollen, immer wieder fragen lassen, wie steht es eigentlich mit unserer Zuwendung zur Welt? Diesen Stachel wollen wir gerne aufnehmen, dass wir uns fragen lassen, wie sehr mühen wir uns eigentlich, wie sehr liegen uns die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, im Hörsaal, wie sehr liegen die uns eigentlich am Herzen? Wie genau versuchen wir sie zu verstehen? Wie viel Mühe machen wir uns, mit ihnen ins Gespräch zu kommen? Was tun wir, um ihnen zu helfen, in ihren alltäglichen Nöten, wo es das möglich ist? Und was riskieren wir, um ihnen die Botschaft vom Retter Jesus Christus zu bringen? Aber noch aus einem anderen Grund ist dieser Angriff auf das Evangelium für uns heilsam. Er zwingt uns nämlich, das biblische Evangelium umso genauer zu verstehen. Er zwingt uns, die biblischen Prioritäten ganz neu und ganz bewusst zu buchstabieren, umso klarer und deutlicher zu bestimmen. Wir werden auf dem Weg zum Reformationsjubiläumsjahr 2017 noch manchen Angriffen auf das Evangelium begegnen. Wir erleben das ja heute schon, dass so getan wird, als ob die Zeiten Luthers längst vorbei wären. Das heißt, als ob es diesen Gegensatz zwischen evangelisch und katholisch in dieser Weise gar nicht mehr gäbe. Und dieses alles kann man nur dann durchziehen, wenn man das Evangelium selbst verändert. Wenn man durchstreicht, dass wir allein durch Christus gerettet werden und durch keine Maria. Und dass wir in keiner Weise an unserem eigenen Heil mitwirken. In diesem Zusammenhang gehört auch etwa, dass der aktuelle Papst Franziskus auch in manchen evangelikalen Zeitschriften gefeiert wird, als wäre er ein halber Evangelikaler. Das ist er nicht. Das ist er nicht die Bohne. Man muss nur seine Schriften lesen. Man kann dem Papst ehrlich gesagt auch nicht vorwerfen, dass er katholisch ist. Das dürfen wir ihm nicht vorwerfen. Aber wir dürfen auch nicht so naiv sein, das nicht sehen zu wollen. Es wird zunehmend Angriffe auf das Evangelium geben. Und das Schlimme ist nicht, wenn diese Angriffe von außen formuliert werden. Das Schlimme ist nicht, wenn die römisch-katholische Kirche zu ihrer Doktrin steht. Das kann man nicht anders erwarten, als dass sie das tut. Das Schlimme ist nicht, wenn der Islam seine Heilslehre propagiert. Das Schlimme ist, wenn im Namen des christlichen Glaubens, wenn im Namen des Evangeliums das Evangelium verändert und verfälscht wird. Das ist schlimm. Weil wir es dann den Menschen immer schwerer machen, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Und deshalb, ihr Lieben, wir sind gefordert. Wir sind gefordert zu sagen, was ist denn der Kern des Evangeliums? Dass wir Menschen Sünder sind seit Adam. Dass wir verloren sind und vor einem heiligen Gott mit einer großen Schuld stehen. Und dass, wenn Gott gerecht wäre, er uns alle auf ewig verurteilen müsste. Das wäre gerecht. Und dass wir uns unter dieses Urteil zu beugen haben. Da gibt's nichts zu beschönigen. Aber der heilige Gott wollte beides. Er wollte seine Gerechtigkeit und Heiligkeit wahren. Er wollte Gott bleiben und er wollte uns trotzdem nicht verdammen, was er eigentlich hätte tun müssen, wenn er seine Heiligkeit und Gerechtigkeit gewahrt hätte. Aber er wollte uns retten und darum hat er selbst die Strafe auf sich genommen, die wir verdient hätten. Darum hat er in der Person seines eigenen Sohnes Jesus Christus, der für uns Mensch wurde, für Gerechtigkeit gesorgt. Die Schuld ist gesühnt durch Jesus, das vollkommene Opferlamm. Und darum kann der heilige Gott jetzt, wenn er dir und mir vergibt, wenn er uns die Tür zum Himmel öffnet, gerecht bleiben, obwohl er uns vergibt, weil sein Sohn meine Strafe getragen hat und weil Jesus an meinem Urteil zugrunde gegangen ist am Kreuz und weil er die Sünde und die Schuld und alle Verlorenheit besiegt hat in seiner Auferstehung. Und das haben wir zu predigen. Das haben wir zu verkündigen, die totale Verlorenheit des Menschen vor dem heiligen Gott und die alleinige Rettung dadurch, dass sein eigener sündloser Sohn Jesus Christus sein Leben, sein sündloses Leben für uns in die Waagschale geworfen und auch den letzten Cent unserer Schuld bezahlt hat. Und deswegen ist Jesus der einzige Retter. Und deswegen ist der dies, was Jesus getan hat, mit Füßen tritt, ohne jede Chance von dem heiligen, gerechten, liebenden, ewigen Gott in den Himmel hineingelassen zu werden. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Und das ist die Wahrheit, an der die Reformation damals aufgebrochen ist. Und das ist die Wahrheit, die wir um Jesu willen und um unserer Zeitgenossen willen dieser Welt schulden. Und wenn uns diese ganze Debatte dazu bringt und dazu zwingt, diese Wahrheit umso genauer zu verstehen und umso gründlicher im Wort Gottes zu studieren und umso klarer und treuer und liebevoller und ernster und werbender zu verkündigen, dann ist etwas Gutes erreicht. Und dazu möchte ich auch Sie alle hier in Berlin sehr, sehr ermutigen, dass Sie sich auch in diesen Dienst für den Herrn wirklich hineinopfern. Dass sie alles tun, damit sein Evangelium unseren Zeitgenossen wirklich, wirklich in Klarheit verkündet werden kann. Und sie werden merken, welch unendlich große Freude der Herr uns in diesem Dienst und auf diesem Weg schenkt. Und einen letzten Hinweis möchte ich noch geben und dann komme ich zum Schlusswort. Es gibt, das können wir heute Abend nicht mehr behandeln. Vielleicht, wenn jemand noch eine Frage dazu hat in der Aussprache hinterher, wäre auch fast mal Thema für einen eigenen Vortrag. Es gibt einen Bundesgenossen der Emerging Church Konzeption, der einen gewissen Zulauf auch in Deutschland in den letzten Monaten, ja und Jahren auch erhalten hat. Und das ist die sogenannte neue Paulus-Perspektive von N.T. Wright und anderen vertreten. Wir können das heute Abend nicht mehr im Einzelnen falten, aber auch dort wird ein anderes Evangelium verkündet. Dort wird gesagt, es geht bei Paulus eigentlich gar nicht in erster Linie um die Rettung des Sünders, sondern es geht um die Gemeinschaft zwischen Juden und Christen. Also das wäre nochmal Thema eines weiteren Vortrags. Aber natürlich greift das Emerging Church-Konzept begierig nach dieser Paulus-Perspektive, weil nämlich die Paulus-Perspektive von einer anderen Seite jetzt plötzlich diese neue Botschaft in Anführungsstrichen propagiert. Ach, es geht gar nicht in erster Linie um die Rettung des Sünders aus der Hölle, sondern es geht mehr darum, wie wir hier miteinander leben. Es geht um die Gemeinschaft, es geht nicht in erster Linie um Soteriologie bei Paulus, sondern um Ekklesiologie, also um die Frage der Gemeinschaft untereinander, aber nicht in erster Linie um die Frage unseres Verhältnisses zu Gott. Und auch das ist ein anderes Evangelium, auch das ist eine totale Verfälschung dessen, was Jesus und Paulus als Heilslehre und Rettungsweg uns verkündigt haben. Und deswegen müssen wir auch dieser neuen Paulus-Perspektive gegenüber eine sehr, sehr klare Position beziehen und auch unsere Zeitgenossen darüber aufklären. Ich komme zum Schluss. Letztlich ist die ganze Auseinandersetzung um das Verständnis von Verkündigung und Evangelisation mit der Emerging Church nicht neu. Die Älteren unter uns, die die Debatte verfolgt haben, werden sich noch erinnern an die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, die Debatten um den ökumenischen Rat der Kirchen. Im Grunde genommen ist vieles von dem, was die Emerging Church jetzt so als so neu präsentiert, damals auch schon unter dem Stichwort soziales Evangelium propagiert worden. Jürgen Moltmann und viele andere haben das damals schon gesagt. Also so wirklich neu ist es nicht. Es ist nur mal wieder in ein neues Kleid gewandelt. Aber wir können noch weiter zurückgehen. Nicht nur in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, sondern wir können in den Anfang des 19. Jahrhunderts zurückgehen. Da hat das amerikanische Kommissionsdirektorium für Auslandsmission im Jahr 1812 folgende Erklärung abgegeben. Und man könnte diese Erklärung eins zu eins so auch gegenüber der Emerging Church vorlesen. Da heißt es 1812 wohlgemerkt, also vor gut 200 Jahren. Wenn ein Haus mitten in der Nacht in Flammen steht, dann gilt die erste und größte Sorge nicht dem Haus, sondern den schlafenden Bewohnern darin. Gleichermaßen ist die erste und größte Sorge von Missionaren die um die Seele, um sie vor dem bevorstehenden Zorn Gottes zu retten. Zur passenden Zeit, wenn Männer und Frauen wirklich ausgesöhnt sind mit Gott, wird sicherlich auch eine soziale Erneuerung folgen. Eine solche Herangehensweise an missionarische Aktivitäten ist noch immer der gute alte Weg in den Fußstapfen der Apostel, der Frieden mit Gott und Frieden untereinander schafft. Und das gilt im Jahr 2015 ganz genauso.